Die Predigten, die vier, die wir jetzt haben in den nächsten Wochen, die sind alle zu dem großen Thema Arbeit, aber die einzelne Predigt an sich gesehen deckt nicht immer das ganze Thema ab. So wird das auch heute sein. Ich habe einen Schwerpunkt und ohne die Predigt nächste Woche wäre die Predigt ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Deswegen hört die Predigten nach, die ihr nicht hier euch angucken und mitbekommen könnt. Insgesamt ist die Predigtserie so konzipiert, dass sie insgesamt rund ist. Genau. Wir sind hier in einem christlichen Gottesdienst und deswegen wollen wir anschauen, aus christlicher Perspektive, was hat Gott zur Arbeit zu sagen. Vielleicht bist du heute hier und dir ist besonders bewusst, dass Arbeit nicht nur was Schönes ist, sondern auch was Mühsames, was Chris eben schon angedeutet hat. Da gibt es Frustration, Unzufriedenheit, Sinnlosigkeit, Konflikte mit den Kollegen möglicherweise. Wenn du heute diese Brille aufhast, dann möchte ich dich einladen. Heute wird der Schwerpunkt sein auf dem guten Plan, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Versuch in deiner ganzen Arbeit die Aspekte zu sehen, die gut sind heute mal. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Frustigen und werden da richtig coole Perspektiven auch haben. Aber diesmal versuchen wir das zu entdecken, wie gut Gott das eigentlich gedacht hat. Und vielleicht kannst du in deiner ganzen Arbeit kleine Aspekte entdecken, die gut sind, wo du Sinn findest, wo du Kraft findest, durchzuhalten oder was auch immer. Vielleicht denkst du auch, ich arbeite ja gar nicht, insofern schalte ich jetzt mal ab, 20 Minuten Ruhe, kann meine Gedanken mal laufen, 25. Ich lade dich ein, ich glaube, dass auch du arbeitest oder dass auch diese Predigt für dich was hat. Nämlich Arbeit ist nicht nur 8 Stunden im Büro oder auf der Arbeit oder unterwegs. Arbeit ist auch zum Beispiel in Kinder zu Hause investieren oder wenn man Rentner ist, seine täglichen Angelegenheiten zu verrichten, was man so macht, damit das Leben weitergeht. Oder als Schüler zu lernen. Tätigkeiten, denen man verantwortungsbewusst oder regelmäßig nachgeht, das wollen wir hier als Arbeit definieren und das ist das, wie wir denken. Genau. Wenn wir uns generell Gedanken machen wollen über was, was zum Menschsein dazugehört, dann ist es immer sinnvoll, an den Anfang der Bibel zu schauen. Das haben wir uns abgeschaut von Paulus und Jesus, die machen das auch, wenn die irgendwie Fragen gestellt werden zu, wer ist man als Mensch, wie ist das mit Ehe, die gucken dahin und definieren von daher, wer wir als Menschen sind. Und das machen wir jetzt heute auch und wir lesen ein paar Verse aus dem 1. Kapitel und dem 2. Kapitel der Bibel und Gerd nimmt uns damit hinein.
Ich verkündige Gottes Wort. Der heutige Text steht im Alten Testament, im 1. Mose. Ich lese aus den Kapiteln 1 und 2 Ausschnitte. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie männlich und weiblich. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde leben. Gott sagte, zur Nahrung gebe ich euch alle samentragenden Pflanzen und alle samenhaltigen Früchte von Bäumen, überall auf der Erde. Allen Landtieren, allen Vögeln und allen Lebewesen, die da auf dem Boden kriechen, gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war tatsächlich sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der 6. Tag. So entstanden Himmel und Erde mit all ihren Lebewesen. Am 7. Tag hatte Gott das ganze Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete ihn und machte ihn zu einem besonderen Tag, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendete hatte. Der Anfang der Geschichte. Es folgt eine Detailschilderung der Geschichte von Himmel und Erde, wie Gott sie geschaffen hat. Als Jahwe Gott Himmel und Erde machte, gab es zunächst weder Sträucher noch Feldpflanzen auf dem Erdboden, denn Jahwe Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es gab auch noch keinen Menschen, der das Land bearbeiten konnte. Grundwasser stieg in der Erde auf und befeuchtete den Boden. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Nun hatte Jahwe Gott im Osten in Eden einen Garten angelegt. Dorthin versetzte er den von ihm gebildeten Menschen. Aus dem Erdboden hatte er verschiedenartige Bäume wachsen lassen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen wohlschmeckende Früchte. Mitten im Garten stand der Baum des Lebens und der Baum, der Gut und Böse erkennen ließ. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeitete und beschütze, und wies ihn an: Von allen Bäumen im Garten sollst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben.
Ja, wenn wir die ersten Seiten der Bibel aufschlagen, dann sehen wir, wie Gott arbeitet. Wir schauen ihm über die Schulter und das Erste ist, dass Gott selbst arbeitet. Wir haben Teile davon gelesen, vorher ist oft beschrieben, Gott denkt sich was aus, sagt, das wäre gut, spricht das aus und sagt, es soll so sein und dann wird's so. Also Gott redet durch seine Worte. Seine Worte haben eine besondere Macht, Dinge hervorzurufen und ist eine Weise, wie Gott arbeitet. Und er legt diese Erde an. Aus was Ungeformtem, aus was Chaotischem, sagt der Bibeltext, formt er durch sein Wort und durch Kategorien, die anliegt, von Tag und Nacht, formt er eine Erde, einen Planeten, der Potenzial hat, weiterentwickelt zu werden. Und er setzt darauf Tiere, die das in Besitz nehmen und das genießen und da sich davon ernähren und auch uns Menschen und sagt, ihr habt Verantwortung. Das ist, wie Gott arbeitet in den ersten, auf den ersten Seiten durch sein Wort. Vielleicht könnt ihr euch damit gut identifizieren, wenn ihr hauptsächlich durch Worte arbeitet, als Lehrer oder Kommunikatoren oder wenn ihr Sachen verkauft, dann gestaltet ihr mit Worten Dinge. Und das ist Teil eurer Arbeit. Gott arbeitet so und hat das erfunden. Gott arbeitet aber nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Wenn wir in die Verse, die wir hier haben, reinschauen, dann sehen wir in Vers 7, dass Gott den Menschen formt. Und das Wort, das da steht, ist das Wort für Töpfern sozusagen. Also er nimmt Erde, Material, formt das mit den Händen, gestaltet das auf eine bestimmte Weise, ist kreativ, ist handwerklich tätig und macht was aus was, was vorher anders war. Und es ist was Neues entstanden. Und Gott arbeitet auch als Gärtner. Das ist ein anderes Bild. Hier wird beschrieben, er legt einen Garten an. Und das heißt, er sorgt dafür, dass so Bäume gepflanzt werden und so weiter und dass so schöne Dinge wie das hier, der Blumenstrauß, möglich ist und gestaltet das. Und es ist schön. Und er setzt den Menschen rein und sagt, mach was draus. Das ist mal zwei Aspekte aus dem Alten Testament, wie Gott arbeitet. Wenn wir ins Neue gehen, dann sehen wir Jesus, der auf die Erde kommt und von seinem Ziehsohn, Ziehvater Josef erzogen wird, der einen Baubetrieb hat. Und wir müssen davon ausgehen, Jesus arbeitet da selber mit. Er wird nachher dann auch Zimmermann genannt, weil er da mitarbeitet. Und das ist eine Arbeit, der bearbeitet Holz und Steine und baut daraus Häuser und was weiß ich, verschiedene Dinge. Und wenn wir uns das mal angucken, dann müssen wir sagen, Jesus hat Schweiß vergossen bei der Arbeit, der hat seine Hände schmutzig gemacht und der hat auf dem Bau gearbeitet. Gottes Sohn Jesus ist sich nicht zu schade für körperliche Arbeit, sondern macht diese sehr, sehr anstrengende Arbeit. Und wenn wir uns vorstellen, Jesus ist jetzt im Himmel, sitzt auf seinem Thron, lässt sich anbeten, lässt sich auf die Schulter klopfen für das, was er alles für uns getan hat, dann sagt Jesus, das ist nicht alles, was er macht, sondern er sagt auch, in Johannes 14, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Das lässt naheliegen, dass Jesus selber im Himmel gerade arbeitet, um es uns dort schön zu machen. Ich mag die Vorstellung, dass er irgendwie so Innenarchitekt ist. Meine Frau gestaltet unsere Wohnung sehr, sehr schön, damit wir uns da wohlfühlen. Jesus macht was Ähnliches. Er bereitet uns einen Platz vor, damit wir uns wohlfühlen. Und das hat mit Arbeit zu tun. Jesus chillt nicht, sondern er arbeitet. Und das alles kann uns eine Wertschätzung dafür geben, für Arbeit. Arbeit ist nämlich aus Gottes Sicht etwas grundsätzlich Positives, weil es zu seinem Wesen gehört. Die Bibel ist da sehr anders als viele andere Texte, die zu einer selben Zeit entstanden sind. Es gibt nämlich andere Mythen, wie die Welt entstanden ist zum Beispiel. Und da merkt man, es gibt Götter und die haben Arbeit, die mögen die nicht und die erschaffen Menschen als ihre Sklaven, damit sie ihre Arbeit auf die Menschen abwälzen können. Das ist so das Konzept. Die wollen nicht arbeiten, aber die Menschen sollen arbeiten. Und das ist natürlich eine echt spannende Sichtweise von Arbeit, die uns heute immer noch prägt. Zum Beispiel dadurch, dass wir vom griechisch-römischen Kontext unsere Kultur geprägt ist. Und da gibt es Erzählungen, dass nämlich Arbeit unter der Würde der Götter ist und Arbeit für Menschen als Strafe gedacht ist, weil sie sich gegen die Götter aufgelehnt haben. Und es gibt eine scharfe Trennung zwischen handwerklich-praktischer Arbeit und denkerischer Arbeit. Aristoteles sagt zum Beispiel, sich ganz der Muße hinzugeben, ist die Hauptbedingung für ein wirklich lebenswertes Leben. Also nicht körperlich arbeiten zu müssen, das macht ein Leben wirklich lebenswert. Die höchste Form der Arbeit war die, die am meisten Verstand und am wenigsten die Hände gebrauchte. Ich glaube, es gibt immer noch Auswirkungen von dem in unserer Arbeit oder in unserer Sichtweise der Arbeit. Vielleicht hast du Kollegen, vielleicht entdeckst du das bei dir selber, dass man auf praktische Berufe irgendwie verächtlich herabschaut oder auf andere Berufe. Wenn du das bei dir entdeckst, könnte das daher kommen. Oder dass du denkst, dieser Job, der passt nicht zu mir, aber irgendwie, der ist auch unter meiner Würde. Das sind Dinge, die sind mit dem, wie Gott Arbeit sieht, eigentlich nicht vereinbar. Ich habe noch ein Zitat rausgesucht von John Locke aus dem 17. Jahrhundert, hier europäischer Kontext. Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die Natur. Vielleicht kann man das heute auch noch so hören oder lesen. Mit einer positiven und bejahenden Haltung zur Arbeit im Ganzen können wir einen Unterschied machen für ein Teamklima, für Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es macht unsere Arbeit selber leichter, wenn wir sehen, dass Arbeit ursprünglich gut gedacht ist, weil Gott gearbeitet hat. Eine wichtige Sache, auf die möchte ich hinweisen: Arbeit und Ruhe gehören bei Gott zusammen. Wir haben es auch im Text: 6 Tage arbeitet Gott, dann hat er einen Tag Ruhe, an dem er das genießt, was er gemacht hat. Nicht, weil er so erschöpft war, sondern weil er für uns ein gutes Verhältnis von Arbeit und Ruhe von 6:1 anlegt. Und da wird die Angie in 3 Wochen oder so auch noch eine Predigt drüber haben. Freut euch drauf. Wir glauben, dass Arbeit und Ruhe das Verhältnis eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft im Moment ist. Deswegen sagen wir auch was dazu. Ich habe euch meine Punkte unterschlagen. Der erste Punkt war, Arbeit gehört zum Wesen Gottes dazu. Der zweite Punkt ist, Arbeit gehört zum Wesen des Menschen dazu. Und der dritte Punkt ist, was das für unsere Arbeit bedeutet. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, Arbeit gehört zum Wesen des Menschen dazu. Und wenn wir wieder in den Text schauen, dann lesen wir in Vers 26 und 27 Gottes Idee, wie es sich mit Menschen gedacht hat, und er spricht es wieder aus. Lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns ähnlich. Und da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Also wenn Arbeit zu Gottes Wesen gehört und wenn Gott Menschen so macht, dass sie ihm ähnlich sind, dann gehört Arbeit auch zu unserem Leben. Die Idee in Vers 26 ist, Gott schafft den Menschen als ihm ähnlich und gibt ihm direkten Auftrag mit dazu. Es ist so ein bisschen seine Zweckbestimmung. Er soll über die Tiere herrschen, wenn ihr das da seht. Das ist eng verknüpft. Das ist die gesamte Idee für den Menschen. Und sie ist, er soll ähnlich sein und eine Aufgabe haben. Das heißt, eine Aufgabe gehört zum Menschsein dazu. Und wo die nicht ausgefüllt wird, da fehlt was. Und das merken wir, wenn wir zum Beispiel längere Zeit arbeitslos sind. Ein paar Wochen gehen mal oder ein bisschen Urlaub geht auch mal. Aber irgendwann fängt man an, unruhig zu werden. Ich habe mal fast ein ganzes Jahr nicht arbeiten können. Das war keine schöne Zeit, wirklich nicht. Ich habe mich gefreut und das war dann hier mein erster Job danach. Das war sehr gut, wieder arbeiten zu können. Und man sagt sogar, anhaltende Arbeitslosigkeit ist ein großes Gesundheitsrisiko. Das heißt, unser Körper, unser Sein merkt das, da fehlt was. Und das hat negative Auswirkungen darauf, wie es uns geht körperlich. wenn wir da an dem Punkt sind und denken, wow, ja doch, Arbeit gehört dazu, wir können es nicht vermeiden, dann können wir uns die Frage stellen, wie hat sich Gott das denn gedacht? Wie ist Arbeit gedacht? Was soll die beinhalten? Oder wann ist Arbeit sinnvoll von Gott aus gesehen? Und da haben wir einige Hinweise im Text, mit denen möchte ich da durchgehen. Und es wird uns ein bisschen zeigen, was ist unsere Berufung als Menschen zu arbeiten? Also was hat sich Gott dabei gedacht? Und wann werden wir auch Sinn erleben, wenn wir Arbeit machen? Vielleicht kannst du jetzt bei diesem ganzen Gott-Ding nicht so mitgehen und findest das irgendwie unnötig dafür, um über Arbeit nachzudenken. Das ist unsere Sichtweise. Ich lade dich ein, da Dinge mitzunehmen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt durch die nächsten Punkte gehen, dann wirst auch du die Möglichkeit haben, Aspekte hiervon in deinem Berufsleben oder in deiner Beschäftigung wiederzuerkennen. Und wenn du die siehst und nachverfolgst, dann kann das auch dir Sinn stiften in deiner Arbeit. Wenn du das siehst, okay, darum geht es bei Arbeit, dann kann das auch deine Arbeit schöner, fröhlicher, mutiger, energetischer gestalten. Ich habe drei Aspekte für euch und die werde ich jeweils mit einem Gegenstand veranschaulichen. Der erste Gegenstand ist dieser. Den hat mir die Miri mitgebracht. Ein Spiegel, wer möchte geblendet werden? Da hinten, der Axel. Der erste ist, Gottes Charakter wieder zu spiegeln. Ihr könnt die gerne mitschreiben, die lohnen sich. Wir gehen da gleich auch nochmal drauf ein. Ich sage sie nochmal. Gottes Charakter widerspiegeln ist eine Sichtweise oder ein Aspekt von Gottes Berufung für uns. Gottes Charakter widerspiegeln. Spiegel sein von ihm. Wir haben schon Vers 26 geguckt. Gott sagt, sie sollen mir ähnlich sein, die Menschen. Sie sollen mich widerspiegeln. Das ist erstmal eine Aussage und eine Zusage, dass wir Gott ähnlich sind. Das ist was, was Gott in uns reingelegt hat, was da ist. Da müssen wir uns nicht für anstrengen, dass das so ist, sondern das ist einfach so. Das ist unsere Identität. Wir sind Ebenbilder Gottes und unsere Kultur hat daraus sogar die Würde des Menschen als Konzept gemacht. Daher, dass wir von Gott geschaffen sind und gewollt sind und Menschen sind, das gibt uns Würde und Wert. Und da können wir nicht hinter zurück. Wollen wir auch nicht. Jetzt können wir unsere Arbeit machen auf eine Weise, die das aber besonders stark macht, Gottes Eigenschaften in unserer Arbeit zu sehen. Zum Beispiel, wir können verantwortungsbewusst arbeiten oder seine Schönheit, seine Treue, seine Wahrheit widerspiegeln, indem wie wir treu wahr sind oder kreativ oder zuverlässig, wie wir mit Weitsicht arbeiten, mit Weisheit, mit Liebe, Gnade, Gerechtigkeit, Großzügigkeit, Vergebungsbereitschaft. Wenn ihr sowas bei euch in eurer Arbeit erlebt, Gelegenheiten so zu sein, dann ist es ein Zeichen dafür, für eure Berufung, dass Gott uns geschaffen hat, seinen Charakter wiederzuspiegeln. Der zweite ist, es war gestern ein bisschen schwierig, noch eine Krone zu bekommen, deswegen sowas, stellvertretend für Gott regieren. Also für euch nochmal stellvertretend für Gott regieren zum Mitschreiben. Das ist Gottes Auftrag. Er sagt, ich mache euch und ihr sollt herrschen über die Erde, über die Tiere und alles und ihr sollt sie euch untertan machen. Untertan machen hören wir als Deutsche natürlich besonders deutlich direkt das Machtmissbrauchsohr. Oh, das ist aber nicht gut, die Erde sich zu knechten. Wir stellen damit ja nur Unsinn an. Das hören wir mit. Aber kommt mit rein in die Geschichte. Das ist eine Zeit, wo das Böse noch nichts mit dem Menschen zu tun hatte. Das heißt, Leitung und Führung und Beherrschen und sich untertan machen, hatte keine Möglichkeit, schlecht zu sein. Die kannten das einfach gar nicht. Das heißt, das sind gut gemeinte Ausdrücke, die was Gutes beschreiben, wie Gott ist, nämlich, dass er Verantwortung und Leitung übernimmt für Dinge und sagt, das gebe ich euch jetzt weiter. Ich gebe euch diese Erde und macht was draus und sorgt für die Tiere und geht gut mit denen um und pflanzt die Dinge dahin, wo sie hingehören. Macht was draus. Beispiel, wie das für uns aussehen könnte. Zum Beispiel in der Erziehung. Das ist Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen für Kinder. Ihnen gut und schlechte Dinge beizubringen, Klarheit, sie aufzurichten, das Potenzial in ihnen zu sehen, zu fördern. Alles Leitungsaufgaben. Wenn ihr das in eurem Job habt, Hammermöglichkeit, Gottes Auftrag umzusetzen, zu regieren, zu leiten, Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht auch das auch nicht für Menschen, sondern für andere Dinge. Das ist aber einer der Aspekte. Ein Satz für euch noch, den ich recht stark fand. Wir führen dabei, dass wir Stellvertreter sind, Gottes Schöpfungshandeln weiter. Wir ordnen das Chaos, schaffen mit Material der physischen und menschlichen Natur kreativ eine Kultur und sorgen für alles, was Gott geschaffen hat. Und der dritte Punkt, auch wieder zweimal für euch zu mitschreiben, wir nutzen das Potenzial der Welt, um Schönheit und Ordnung zu schaffen. Das ist Gottes Auftrag. Das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen. Das kommt aus zwei Stellen. Einmal gibt es den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und aus der zweiten an den Menschen im Garten Eden, bebaue und beschütze den Garten. Fruchtbar sein und vermehren, vielleicht habt ihr das noch nicht mit Arbeit zusammengebracht, vielleicht seid ihr auch Eltern und wisst, oh wow, Kinder sind Arbeit. Sich zu vermehren ist Arbeit. Ja, und wenn man mal Kinder hat und die wachsen und wenn man sich die ersten zwei Menschen vorstellt und die kriegen Nachkommen ohne Ende über die Jahrzehnte und Jahrhunderte, dann entsteht eine Gemeinschaft von Menschen. Und dann entsteht eine Gesellschaft und dann entsteht eine Kultur. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Er sagt, macht das, seid fruchtbar, vermehrt euch, bildet Gesellschaft, bildet Kultur. Und das ist der Rahmen, in den ich euch auch reinstelle. Das heißt, auch das, was wir für die Gesellschaft, für die Kultur tun, hängt auch mit diesem Auftrag zusammen. Wo wir uns einsetzen, damit es uns insgesamt besser geht, ist es Arbeit in dem Sinne, dass wir uns fruchtbar sind und vermehren und das fördern. Und wir haben den Auftrag, bebauen und zu bewahren. Da ist das Bild des Gartens. Ein unerschlossenes Land als Gärtner zu kultivieren. Da gibt es wieder zwei Seiten, wo man vom Pferd fallen kann. Man kann als Landschaftsschützer sagen, hier darf nichts passieren, alles muss gleich bleiben. Das ist nicht gemeint. Und auf der anderen Seite, man kann einfach Beton nehmen und einen Parkplatz draus machen. Das ist auch nicht gemeint. Sondern das Potenzial der Dinge nutzen, Synergien erkennen und die Dinge zusammenbringen. Das, was da ist, noch besser machen. Durch Forschung, durch Lernen, durch Ausprobieren, durch körperliche Arbeit. Arbeit ist das Material der Schöpfung Gottes so umformen, dass die Welt und die Menschen blühen und gedeihen. Arbeit ist Ordnung ins Chaos bringen. Arbeit ist kreatives Potenzial einsetzen. Arbeit ist ein Stück Schöpfung bearbeiten, prägen und entfalten, sodass es nicht, dass es mehr ist als da, wo wir gestartet sind. Der Gegenstand, den ich euch dafür mitbringe, ist eine Kaffeemühle. Ich weiß, viele von euch mögen Kaffee. Da muss man echt viel Arbeit reinstecken. Man muss Pflanzen pflanzen, man muss die ernten, man muss die zu einer Rösterei bringen, man muss gucken, was für Potenzial steckt jetzt in dieser Bohne, was für eine Art Kaffee soll da draus werden. Ich habe selber keine Ahnung, aber das lerne ich hier durch die ganzen Leute, die hier so viel mit Kaffee machen. Und erkennen, was für ein Potenzial steckt in dieser Bohne. Und dann, wenn es mit heißem Wasser oder Dampf zusammengebracht wird, dann dient es dem Genuss der Menschen, dass sie sich daran freuen können, was Gott gemacht hat ursprünglich. Das ist Beispiel für das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen. Das kann auch ganz viele andere Gesichter haben. Ich habe noch ein paar Verben für euch, vielleicht erkennt ihr euch irgendwo wieder. Etwas herstellen, etwas verarbeiten, etwas ordnen, investieren, sortieren, verwalten, verbuchen, prägen, zuhören, fördern, ermutigen, heilen. Wir kommen zum dritten Punkt. Was bedeutet das alles für unsere Arbeit? Die Gedanken, die wir bis jetzt, die ich euch vorgetragen habe, die ihr vielleicht angenommen habt, die haben das Potenzial, unsere Arbeit positiv zu prägen. Und ich will euch ein bisschen helfen, das zu sehen, wie das sein kann. Es kann erstens unsere Einstellung zur Arbeit prägen, zweitens den Sinn der Arbeit und drittens, was die Arbeit für Gott zu tun hat, uns zeigen. Einstellung zur Arbeit. Diese Predigt möchte euch zeigen, wie genial Arbeit gedacht ist und was Gottes guter Plan ist. Und das kann uns prägen, Arbeit wertzuschätzen und eine positive Einstellung zur Arbeit zu gewinnen. Da kann man auch wieder von zwei Seiten vom Pferd fallen. Entweder man kann Arbeit nicht wertschätzen, als notwendiges Übel sehen, damit man das eigene Leben oder das eigentliche Leben genießen kann. Also arbeiten, um irgendwas anderes zu bekommen. Oder man kann Arbeit so sehr wertschätzen und so viel und intensiv arbeiten, als ob das das Einzige wäre und als ob es nur darum gehen würde. Wir werden uns der zweiten Seite auch noch zuwenden in dieser Predigtreihe, wie wir nämlich der Arbeit einen guten Stellenwert geben können, nicht zu viel, dass es nicht zu zentral in unserem Leben ist. Aber heute möchte ich euch ermutigen, die Arbeit als was Positives zu sehen und Freude daran zu entwickeln und zu sehen, dass sie ursprünglich gut geschaffen ist, auch wenn da viel Schlechtes mit dabei ist, womit wir uns ja nächste Woche beschäftigen. Jede Tätigkeit, die wir machen, die ihr macht, trägt in sich die Chance, unseren Wert als von Gott geliebte Menschen auszudrücken, wieder zu spiegeln und unser Umfeld im Sinne Gottes positiv zu beeinflussen. Also alles, was wir machen, kann der Welt und in Gottes Sinn Positives bewirken. Vielleicht seid ihr auf der Suche nach sinnvoller Arbeit. Ich lese viele Zeitschriften und Leute berichten oft von Erlebnissen, wie sie sagen, ich habe so lange jetzt eine nicht sinnvolle Arbeit, manche für die Finanzbranche gemacht und jetzt endlich will ich was machen, das der Welt zugutekommt, was der Natur zugutekommt und kommen dann in den grünen Jobmarkt sozusagen. Und der boomt. Ja? Leute, die sinnvolle Arbeit machen wollen, die was Positives bewirkt und in ihren Arbeitsstellen das oft nicht sehen. Diese Bilder sind Möglichkeit für euch, Sinn in eurer Arbeit zu entdecken. Wo hat eure Arbeit das Potenzial, das zu tun, was Gott uns als Auftrag gegeben hat, was unsere Berufung ist? Und wenn wir das machen, dann wird das sehr viel an uns an Sinnhaftigkeit hervorbringen. Wenn wir sehen, boah, stimmt, richtig, ich mache ja eigentlich das und das dient der Welt auf diese Weise oder das verherrlicht Gott auf diese Weise, dann können wir einen Mehrwert entdecken, dann können wir Sinn entdecken. Und das ist richtig, richtig gut. Das Dritte ist, wie wir für Gott arbeiten können. Ein ganz kurzer Punkt zum Schluss. Arbeit ist gut gedacht und wo wir das entdecken, entdecken wir auch, wie gut Gott das angelegt hat. Wir freuen uns über das, was Gott gut gemacht hat. Und wenn wir dankbar sind für das, was wir erleben, wenn ich nach einem harten Arbeitstag weiß, was ich geschafft habe und nach Hause gehe und dankbar bin, dann kann ich mit dieser Dankbarkeit wohin gehen? Nämlich zu Gott, weil ich weiß, dass er es gemacht hat. Das können viele Leute nicht, die nicht an Gott glauben. Die sind einfach fröhlich dann. Das ist auch cool. Aber wir haben eine Adresse, an die wir unsere Dankbarkeit und Fröhlichkeit richten können. Gott, der das möglich gemacht hat, dem können wir danken, dem können wir Ehre geben, das können wir genießen und feiern mit ihm zusammen. Das ist die Richtung, wie Arbeit und Dankbarkeit ausgelebt werden kann und soll. Und das haben wir schon in den ersten zwei Liedern gemacht, Gott Dankbarkeit ausgedrückt und das werden wir gleich auch noch weitermachen. Ich freue mich sehr darauf und darüber. Elia, komm bitte nach vorne. Wir werden noch einen kurzen Einblick kriegen in das Berufsleben von Elia. Ich stelle dir ein paar Fragen und du hilfst uns zu sehen, wie deine Arbeit mit Gott zu tun hat. Ja, was arbeitest du, Elia?
Ich mache gerade eine Ausbildung zum Forstwirt oder Waldarbeiter.
Okay, danke. Was genießt du an deiner Arbeit?
Also als Kind war ich immer gern im Wald, so nach der Schule oder so. Und jetzt habe ich das Privileg, auch meine Arbeitszeit im Wald zu verbringen, was halt... Ja, ich meine, Gottes Schöpfung ist halt sichtbar schön und ja, das ist ein Geschenk.
Was ist der Sinn von deiner Arbeit? Wo erlebst du Sinn? Wo erkennst du die als sinnvoll?
Also wie wir jetzt im Text hatten mit Adam und Eva, die den Garten verwalten sollten, ist der Wald quasi auch wie so ein großer wilder Garten, wo vieles schiefläuft in der Art, wie wir Menschen ihn gerade verwalten, aber wo es auch viel Potenzial gibt, genau zu schauen, wie Gott vielleicht als Förster arbeiten würde und da dem irgendwie ein Stück näher zu kommen. Das sind drin, glaube ich.
Wenn der große Arbeitsauftrag Gottes das ist, unsere Berufung, Gottes Charakter wiederzuspiegeln, stellvertretend für Gott zu regieren und das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen, wo erkennst du das in deinem Arbeitsalltag und Leben wieder?
Also eine Herausforderung, dass man ja irgendwie schnell immer versucht, Sachen aus der eigenen Kraft zu machen und dann ist einem warm und man schwitzt und man ist K.O. und schaut nur, wie man irgendwie durch den Tag kommt. Und dass ja aber auch die Möglichkeit besteht, wo man ja drin wachsen darf, aus Gottes Kraft zu arbeiten und dann mit einer Freude und mit einer Sorgfalt arbeiten zu machen, eben nicht, weil man für Menschen arbeitet, sondern weil Gott es sieht, wie man die Bäume pflanzt, selbst wenn die Menschen jetzt nicht kontrollieren können, ob die Wurzeln ordentlich sind oder ob sie geknickt sind oder so. Können also da Gott widerspiegeln, weil Gott ja alles gut macht, dann auch zu sagen, okay, man macht seine Arbeit ordentlich und
gute Qualität.
Ja.
Okay. Und wie ist das mit verschiedenen Pflanzen kombinieren? Nimm uns ein bisschen ins Gärtnerherz mit rein.
Ach so. Ja, wir sind ja in Brandenburg und jeder, der irgendwo mal Autobahn fährt oder so, sieht Kiefer, Kiefer, Kiefer. Also wir haben, keine Ahnung, 75% Kiefer oder so. Eigentlich wäre hier ein Buchenmischwald so, die vorherrschende Waldart. Und da ist man jetzt dabei, dass man sagt, naja, ist irgendwie nicht so gut, wenn man so Gottes Plan entgegenarbeitet, weil der Boden hat nichts davon und es gibt so viele negative Aspekte davon, wenn man versucht, die Natur auszubeuten. Und dann halt, ja, dass man jetzt wieder Buchen pflanzt und Eichen und irgendwelche Sträucher, die eigentlich mehr vorkommen oder so. Und genau, dass man Totholz liegen lässt für Vögel und Käfer und so. Und genau, da gibt es halt viele Prozesse, wie, also gibt es ja auch in der Bibel schon die Gesetze, wo Mose die Gesetze überreicht hat, wo es hieß, okay, im 7. Jahr soll der Acker ruhen oder so. Also selbst die Bibel ist voll von Gottes Weisheit im Umgang mit der Schöpfung, dass die Schöpfung uns dient mit Ressourcen, aber wir der Schöpfung auch dienen können. Und dann gibt es ja oft noch ein Missverhältnis, wo man Gott widerspiegeln kann, dadurch, dass man ein bisschen mehr wie Gott arbeitet vielleicht.
Cool, danke. Sehr gut. Ich möchte euch die letzte Frage auch stellen. Wir werden jetzt eine Zeit des Nachdenkens haben, wo wir ein Musikstück hören. Vielleicht könnt ihr dem noch ein bisschen mehr auf die Spur kommen. Wenn Gottes Arbeitsauftrag das ist, Gottes Berufung, den Charakter wieder zu spiegeln, stellvertretend für Gott zu regieren und das Potenzial der Welt nutzen, um Schönheit und Ordnung zu schaffen, wo entdeckt ihr das bei euch im Beruf oder im Leben? Ja, denkt mal drüber nach. Vielleicht kann das zu eurer Dankbarkeit, eurer Sinnhaftigkeit im Beruf beitragen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich bete noch kurz für den Elia und für euch. Gott, du hast Arbeit geschaffen. Wir danken dir dafür, auch wenn sie manchmal echt frustrierend ist. Wir bitten dich, dass du Elia dabei hilfst, ein guter Waldarbeiter zu sein, gute Prinzipien, die wir erkennen, umzusetzen, Brandenburg dadurch zu segnen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu erkennen, was unsere Arbeit mit dir zu tun hat, mit deinem guten Plan, dass du uns Freude an der Arbeit gibst, Engagement, dass wir einen positiven Einfluss auf unser Umfeld haben, dass wir unsere Arbeit gut machen, dass du uns dabei hilfst. Und wir geben dir für das, was du Gutes tust, Ehre und Dankbarkeit. Amen.